Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Die Bibel wird uns heute Morgen aufgeschlagen im Alten Testament in einem Buch, das nur selten Gegenstand von Predigten ist. Ich lese Verse aus dem 3. Kapitel der Klagelieder. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hat und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Es gibt Tage, die brennen sich für Jahre und Jahrzehnte oder noch länger in das Gedächtnis der Menschen ein. Der 11. September 2001 ist so ein Tag für die USA und für die weltweite Menschheit. Vor wenigen Tagen erst haben wir daran gedacht. 20 Jahre ist das jetzt her, als in knapp weniger als einer Stunde fast 3000 Menschen sterben. Einzelne kommen nur knapp davon, andere wiederum knapp nicht. Frauen und Männer, Mütter und Väter, Kinder müssen Stunden, Tage und Wochen lang in Ungewissheit warten, was mit ihren Angehörigen ist, ob sie noch leben oder unter den Toten sind. Und gestorben wird bis heute an den Folgen dieses Tages. Der Schmerz bleibt und mit jedem Gedenktag wird die Wunde wieder aufgerissen. Der 13. Februar 1945 ist so ein Tag für die Menschen aus Dresden und die, die an den Krieg noch lebendige Erinnerungen haben. Die Erinnerungen an die Bombennacht, den Höllenlärm, die Todesangst und die Gebete in Luftschutzkellern, das Entsetzen über den glutroten Himmel, der von Chemnitz bis Leipzig zu sehen ist. Die Ungewissheit über das Schicksal von Angehörigen und Bekannten, die in der Stadt gelebt haben, das ist unseren Generationen von Eltern und Großeltern mitgegeben worden. Der 15. Juli ist so ein Tag. Für die Menschen in Hagen, in Hattingen, im Ahrtal, so nah ist es an uns herangedrückt, mitten in den Sommerferien. Der Regen prasselt unaufhörlich vom Himmel und in Windeseile werden aus kleinen Bächen reißende Flüsse. Alles wird weggeschwemmt, was vorher sicher stand. Eine gigantische Jahrhundertflut. Autos, ganze Häuser, Menschen und Bäume. Alles nimmt das Wasser mit. Unrat und Schlamm bleiben zurück und verzweifelte Menschen, die von einer Sekunde auf die andere alles verloren haben, traumatisiert vom Schrecken. Noch immer werden Menschen vermisst. Es war ein Sommertag im Jahr 587 vor Christus, das man damals natürlich noch nicht so nannte. Da fiel das Heer der Babylonier in die Stadt Jerusalem ein. Wir wissen nicht, wie viele Menschen damals starben, aber wir wissen von brennenden Häusern, von Steinen, von brennenden Straßen. Wir wissen davon, dass Menschen verschleppt, der König geblendet und Frauen vergewaltigt wurden. Wir ahnen Mord und Plünderung und Schrecken. Wir wissen vom Entsetzen der Menschen, die erleben mussten, wie auch der Tempel, das Zeichen von Gottes Gegenwart in der Stadt, zerstört und geplündert wird. Wo war Gott an diesem Tag? Ausgegangen aus seinem Haus? Weggegangen aus seiner Stadt? Hatte er das Volk und all die Menschen darin verlassen? Wo war Gott an all den anderen Tagen des Unheils, als Städte zerstört, Menschen getötet und gequält wurden? Es sind ja nur ganz wenige Tage und willkürliche, die ich gerade aufgezählt habe. All die vielen unbekannten Tage, an denen Menschen vermisst, vernichtet, vergewaltigt, deportiert wurden, all diese Tage habe ich ja nicht genannt und kann sie auch nicht nennen, weil es so viele sind. Und vergeht denn überhaupt ein Tag, ohne dass Menschen durch die Grausamkeit anderer Menschen oder durch willkürliche Unfälle zu Tode kommen, in Leid und Elend gestürzt werden? Wie kann man da von der Güte Gottes reden? Wie kann man seine Barmherzigkeit rühmen, seine Treue preisen und seine Hoffnung allein auf ihn setzen? Ich muss diese Frage stellen, weil sich diese Frage irgendwann im Glauben stellt. Weil mancher Leute Glauben an dieser Frage zerbricht. Das sinnlose Leiden in der Welt gibt eben keinen Sinn. Und mit Gottes Liebe und Güte und Barmherzigkeit passt es nicht zusammen. Ich muss diese Frage stellen, weil der Predigttext die Frage stellt. Und der verkommt einfach zu einem billigen Postkartenspruch, wenn er die Frage übergeht, wo Gott ist in all dem. Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu, sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. So vollmundig klingt das Morgenlied, das den Predigttext verarbeitet hat, so vollmundig und leicht, wenn man außer Acht lässt, dass es ein Teil der Verzweiflungspoesie ist, eingebettet in die Klagelieder. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Mit dieser Zeile beginnt die Sammlung von insgesamt 5 Liedern. Das dritte Lied, aus dem unser Predigttext genommen ist, geht am weitesten in dem Versuch, theologisch zu bewältigen, was im Grunde nicht zu bewältigen ist. Wo war Gott an diesem Tag? Ausgegangen aus seinem Haus, weggegangen aus seiner Stadt? Hat er das Volk und all die Menschen verlassen? Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des Grimmes Gottes. So stimmt einer dieses Lied an. Im Laufe der Zeit haben sich die Klagelieder mit dem Namen des Propheten Jeremia verbunden, denn viele der bestürzenden Worte klingen wie aus seinem Leben gegriffen. Niemand sonst in der Bibel ist für seine Botschaft und für seine Mahnungen so verfolgt, geschunden und gedemütigt worden wie dieser unglückliche Prophet. Im Klagelied singt er von sich selbst, davon, was das Grauen und das Elend, das er erlebt hat, mit ihm persönlich anstellt. Im Lied klagt Jeremia. Er klagt Gott an. Gott hat sich gegen ihn verschworen, so kommt es ihm vor. Gott hat all das Elend über ihn gebracht. Gott hat ihn geführt in die Finsternis. Gott hat ihn eingemauert und zurückgelassen in einem ausweglosen Labyrinth. Gott hat ihn angefallen wie ein Raubtier, wie ein Bär, wie ein Löwe. Gott hat aus dem Hinterhalt Pfeile in seine Nieren geschossen. Gott hat ihn auf Kieselsteine beißen lassen. Gott, wie Jeremia ihn erlebt, Gott, wie viele, allzu viele ihn erleben, ist nicht der liebe Gott. Jeremia erlebt ihn böse und hart, grausam und unerbittlich. Jeremia klagt Gott an und er beschuldigt ihn, schleudert ihm alles ins Gesicht und lässt ihn nicht davonkommen von der Frage: Wo bist du, Gott? Jeremia schreit laut die Frage des Glaubens: Warum? Wozu? Weshalb? Wo bist du, Gott? Und sucht tastend nach Antworten, wie andere Propheten auch. Sie reden von Schuld und Sünde und von der Gottvergessenheit des Volkes, von der Arroganz der Regierenden und von Gottes Zorn. Gott, so wie die Bibel von ihm spricht, ist nicht der liebe Gott, sondern der heilige Gott und der gerechte Gott, der zornige und auch der strafende Gott. Für uns ist das noch schwerer zu fassen als für die Menschen damals, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass Gott die Liebe ist, dass er lieb ist. Wir reden von ihm wie von einem Haustier. Gelegentlich als Pfarrerin habe ich Hausbesuche gemacht und wurde von einem stürmischen Hund in einigen Haushalten begrüßt mit den Worten: Der ist lieb, der tut nichts. Gott ist lieb, der tut nichts. Der gezähmte Gott. Nur taugt dieser gezähmte Gott nicht für böse Tage, die wir erleben und nicht nur wir. Wir halten das ganze Elend unseres Lebens und unserer Welt, die Leiden und die Gemordeten fern von Gott. Gott, der liebe Gott, der kann doch damit nichts zu tun haben. Der tut so etwas doch nicht. Gott ist für mich da, damit mein Leben gelingt, dass ich Glück habe und die Tage gut verleben kann, dass er mich im Unglück, wenn es denn schon kommt, ein bisschen tröstet. Aber dass Gott auch Menschen ins Elend stößt oder dass er zumindest das Elend und die Katastrophen zulässt, diese Vorstellung halten wir von diesem lieben Kuschelgott fern. Jeremia wirft seine ganze Not und abgrundtiefe Verzweiflung Gott vor. Wo bist du, Gott? Und er lässt ihn nicht davonkommen. Der Mensch, der weiß, dass er es auch im Schlimmsten und im Bösesten mit Gott zu tun hat, der ist es dann am Ende doch auch, der sich von Gott trotzdem gerade und immer noch das Beste erwartet, nämlich Güte, Barmherzigkeit und Treue. Wie geht das? Die Antwort steckt im Predigttext in einem ganz kleinen Detail. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Darin versteckt ist eine Anspielung auf die frühe Geschichte des Volkes Israel. Anders als die anderen Stämme bekam der Stamm der Leviten keinen Grund, kein Land, auf dem er seine Häuser bauen konnte, als sie nach der langen Wüstenwanderung in Kanaan angekommen waren. Die Leviten waren die Gruppe der Priester. Ihr Anteil war kein Land, ihr Anteil war Gott selbst, gegenwärtig in seinem Wort, gegenwärtig in seinen Verheißungen, seinem Bund, den er mit Israel geschlossen hatte. Diesen Verheißungen nur alleine verdankten die Leviten ihr Leben. Gott ist mein Teil, heißt, Gott ist für mich wie das Land und das sichere Haus, in dem ich wohne, der Boden, auf dem ich lebe. Der Tempel in Jerusalem ist zerstört, aber Gott ist nicht weg. Gottes Treue hängt nicht vom Land, nicht von Besitz ab, nicht vom Tempel als seinem sichtbaren Heilszeichen. Gottes Gegenwart hängt allein ab von seinem Wort. Jeremia besinnt sich nach einem langen Kampf auf die uralten Worte seines Glaubens, klammert sich an die alten Verheißungen und läuft seinem Gott bis in seine Worte nach. Er will sie atmen oder wie wir nachher schmecken und sehen und ihnen nachsinnen, bis die alten Worte wieder anfangen zu reden in seiner ausgedörrten Seele und anfangen zu sprechen, so wie früher, als er gute Tage hatte. Wort fügt er an Wort, erst fremd und ängstlich, dann beherzt und ehrlich. Jeremia ist durchgedrungen, endlich, bis zum Herzen Gottes. Am Tiefpunkt der Anklage und Verzweiflung geschieht der Umschwung. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Und dann spricht er doch noch eine Bitte. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Aus dieser Bitte entspringt so etwas wie glaubende Zuversicht. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt's mir, dies nehme ich zu Herzen, darauf hoffe ich. Und erst dann kommen die Worte unseres Predigttextes. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Es ist ein sich hindurch beten, lang und unter Tränen, bis zum Herzen Gottes, durch all das Elend, all das Leid und durch alle Verletzungen hindurch. Aus der Ausweglosigkeit findet Jeremia den einzigen Ausweg zu dem, von dem er meinte, er hätte sich ihm in den Weg gestellt. Und vielleicht ist es ja auch das, dass Gott uns zu sich zwingt. Im Grunde ist das der einzige Weg, den wir gehen können. Der Weg von Gott zu Gott. Der Weg von der Klage und Verzweiflung zu Gott. Zum Vertrauen und die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, der Weg vom fremden Gott zu dem Gott, der uns bekannt ist, der Weg vom zornigen zum liebenden Gott. Und das ist er am Ende doch, nicht der liebe Gott, aber der liebende Gott. Am Ende offenbart er sich als der, der er im Innersten ist. Am Ende steht uns seine Tür offen, die Tür zu seinem Herzen, in dem immer noch Güte, Barmherzigkeit und Treue wohnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Das nächste Lied ist ein unbekanntes. Ich habe es dennoch in Beratung mit Herrn Gatavis ausgewählt. Und wenn Sie es vielleicht nicht mitsingen, aber lesen können, versuchen Sie der Spur nachzugehen, der vorsichtigen Spur, die dieses Lied legt. Vom fremden Gott zum gnädigen Gott zu kommen.